Flutlichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Folge wird präsentiert von Empel Fahrzeugwerk. Eure Vision ist unsere Herausforderung. Maßgeschneiderte Feuerwehraufbauten für technische Hilfeleistung, Brandbekämpfung und Katastrophenschutz. Das ist Sicherheit aus dem Zillertal für die ganze Welt. www.empel.at.
Die letzten Silvesterraketen krachen am Himmel über Tirol. Es ist der 1.1.2026, 1 Uhr in der Früh. Die Feuerwehr Schwaz, die rückt in dieser Silvesternacht mittlerweile zum dritten Mal aus. Diesmal ist es ein kleiner Brand in einem Müllraum in einem Mehrparteienhaus. Aber innerhalb weniger Minuten greift dieser kleine Brand auf die gesamte Wohnhausanlage über. Die Fenster bersten und mehrere Wohnungen stehen in Brand. 3 Verletzte und ein gesamtes Haus völlig unbewohnbar. Ich bin Marcel Kilic und damit herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Wir tauchen ein in die frühen Morgenstunden am ersten Tag des neuen Jahres, zusammen mit dem stellvertretenden Feuerwehrkommandanten der Feuerwehr Schwarz in Tirol. Er war Einsatzleiter, Oberbrandinspektor Lukas Baumann. Schön, dass du da bist.
Danke vielmals für die Einladung. Freut mich auch sehr, dass ich da teilnehmen darf.
Ich freue mich auch. Und du hast den ersten Truppführer mitgebracht, des Atemschutztrupps, der mit der Löschleitung im Innenhof war. Hauptlöschmeister Bernhard Brandl. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Super, dass wir das heute machen können.
Und wir sind heute zu viert. Bei uns ist auch Oberlöschmeister Michael Gründhammer, der Atemschutztruppführer des Atemschutztrupps, der die Menschenrettung auf der Nordseite begonnen hat. Michael, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Chance, den Einsatz da der breiten Öffentlichkeit darzulegen.
Beginnen wir so, wie auch jeder Einsatz startet, nämlich ganz vorne mit einer Alarmierung. Das war bei euch doch irgendwo spektakulär. Ihr wart eigentlich bei einem anderen Einsatz unterwegs, dann ist dieser Einsatz dazu alarmiert worden, ein Müllbehälter brannt und plötzlich hört ihr dann bei der Anfahrt die Sirene. Schwarz in Tirol hat 15.000 Einwohner, also das ist bei euch nicht alltäglich und auch nicht normal, dass am 1.1. um 1 Uhr in der Früh die Sirene läuft. Wie passt das mit dem Lagebild zusammen, das ihr am Anfang per Funk mitgeteilt bekommen habt?
Ja, das ist richtig. Also wir waren mit unserem Kommando 1 und einem Tanklöschfahrzeug 1 schon bereits auf einem Einsatz, wo ein Müllkübel gebrannt hat. Und während dem Einsatz sind wir dann über Funk von der Leitstelle Tirol zu einem weiteren Müllcontainerbrand in einem Innenhof alarmiert worden. Ich habe dann das zweite DLF ausrücken lassen. Und wir haben uns dann mit unserem Kommando ebenfalls zu dem weiteren Einsatz begeben. Und auf Anfahrt ist dann die Sirene im Hintergrund gelaufen. Das ist durchaus nicht üblich in Schwarz, weil bei keinem einzigen Einsatz oder Alarmstichwort die Sirene hinterlegt ist. Also der Disponent von der Leitstelle hat mir dann mitgeteilt, dass mehrere Meldungseingänge waren, Hilferufe und Explosionen im Hintergrund zu hören waren. Und deshalb die selbstständige Entscheidung, dass er eben die Sirene für Schwarz auslöst.
Da startet dieser ganz frühe 1.1.2026 gleich mal mit Sirenenalarm bei euch in Schwarz in Tirol. Wir bekommen eine Frage aus dem Tiroler Unterland vom Philipp von der Freiwilligen Feuerwehr Epps. Der schickt uns über Instagram die Frage: Lukas, was war denn dein erster Eindruck dann beim Eintreffen?
Ja, also, dass das eine größere Geschichte werden muss, haben wir uns eigentlich schon auf Anfahrt gedenkt. Wie wir dann freie Sicht aufs Brandobjekt gehabt haben, war das bestätigt, dass das eine größere Sache wird. Also wir sind ums Eck gefahren und haben eigentlich meterhohe Flammen über den Dachstuhl drüber hinausschlagen gesehen.
Fahren wir da gedanklich mal zurück an diesen Einsatzort und nimm uns da ein Stück mit. Wie schaut es dort aus? Welche Art von Wohnhausanlage ist das? Was sind da diese besonderen Gegebenheiten, weil auch das Feuer so schnell ausgebrochen ist? Die Bilder kann ich natürlich sehr empfehlen unter blaulichthelden.at/folge-106. Lukas, wie war es dort? Wie schaut es dort aus?
Ja, die Lage ist eigentlich so, dass man da einspurig bei der Wohnhausanlage vorbeikommt. Und das ist eine ziemlich verschachtelte Bauweise mit circa 40 Wohnungen und nur durch einen Innenhof zum Erreichen. Also der innere Bereich wirklich nur durch den Innenhof. Und beim Eintreffen haben da schon 5 Wohnungen komplett gebrannt und in weitere 2 Wohnungen ist das Feuer eingeschlagen über die Fenster.
Also eine ganz undurchsichtige Chaosphase da zu Beginn. Und ihr wart ja auch nur mit einer Mannschaftsstärke von 16 anfangs vor Ort, weil ja was ganz anderes alarmiert worden ist, nämlich eben dieser Müllbehälterbrand. Bernhard, du warst Truppführer im ersten Atemschutztrupp und auf den Videos und Fotos, da sieht man euch vordringen mit der Löschleitung hinein in den Innenhof. Dieses Gebäude hat ja eine ganz eigene Charakteristik. Das sieht man nicht jeden Tag, vor allem auch nicht jede Nacht. Wie habt ihr euch als Atemschutztrupp da zurechtgefunden?
Die Wohnanlage muss man sich wie ein großes U vorstellen, wo es ein Großteil der Eingänge über den Innenhof gleich am Beginn des Innenhofs, die Stirnhäuser, sich befinden. Eine Besonderheit ist zum Beispiel, dass die Dachgeschosswohnung hat den Zugang nicht über das erste Stiegenhaus, sondern über das zweite Stiegenhaus. Da muss man ganz hinauf im zweiten Stiegenhaus, dann zurückgehen quasi in den ersten Bauabschnitt und dann erst kommt man in diese Dachgeschosswohnung. Eine andere Wohnung hat zum Beispiel den Wohnungseingang direkt im Müllraum gehabt. Also wie das möglich ist, weiß ich nicht. Aber die Brandschutztür, da hast du aufgemacht in den Müllraum und da bist du über die Stirn auf in die Wohnung im ersten Stock. Die Wohnung im ersten Stock hat, kommen Sie fast wie so ein betonierter Durchgang. Dann haben sie mal mit Holz abgetrennt, haben eine Wärmedämmung drauf dann. Und auf einmal hat die Wohnung einen zusätzlichen Raum gehabt. Und das hat alles gebrannt. Und du hast auch nie gewusst, ja, wo komme ich da jetzt hin? Auf die Idee, dass das zu der Wohnung da dahinter gehört, dass man das mal im Rauch und in den Flammen einmal realisiert. Also die Bauweise war extrem schwierig. Und da war eben das Problem, dass wir die Menschenrettung, wir haben die Leute nicht über Stirnhaus im Innenhof retten können, weil es einfach alles in Flammen oder stark verraucht war. Ne? Deshalb grundsätzlich die Menschenrettungen, diese drei über die Steckleitern von außen. Also das ist der Hintergrund, wieso wir die Menschen von außen, von der Notseite her mit Steckleitern retten haben müssen. Ne?
Wie kann man sich da im Nachhinein erklären, dass das Feuer so schnell auf diese Wohnungen übergegriffen hat? Das fragt der Marco von der Freiwilligen Feuerwehr Fügen über Instagram. Weil eigentlich wart ihr relativ schnell vor Ort, ihr wart ja bei einem anderen Einsatz draußen, also die Anfahrt war dann nicht so lang. Wie kann das sein, dass von diesem Müllbehälter Brand das Feuer so schnell übergreift?
Ja, das ist eigentlich die Sammelstelle vor der ganzen Hausanlage. Und über die Styroporfassade hat sich das rasend schnell über die ganze Länge ausgebreitet. Also das ist dreistöckig, das Gebäude. Und wie gesagt, beim Eintreffen waren da schon die Flammenzungen über den Dachstuhl hinaus.
Wenn es in der Silvesternacht so dermaßen brennt, da liegt natürlich der Verdacht nahe, das könnte irgendwie eine Rakete, ein Feuerwerkskörper gewesen sein. Was weiß man da heute?
Ja, laut Polizei sollte es von einer Feuerwerksbox ausgegangen sein. Wer, wie, wo, was, ist aber noch nicht bestätigt und es sind laufende Ermittlungen.
Ich verstehe. Springen wir jetzt gemeinsam mal hinein in die Einsatztaktik. Schauen wir uns die ersten Minuten von diesem Brandeinsatz zu Silvester an. Bernhard, nimm uns da ein Stück mit deinem Atemschutztrupp. Wie habt ihr die ersten Minuten da wirklich im Detail erlebt? Also war da klar, es geht mal um einen Löschangriff im Innenhof? Da waren ja auch einige Menschen an den Fenstern, die da zu retten waren. Also wie habt ihr euch da diese Aufgaben am Anfang aufgeteilt?
Das war jetzt der dritte Einsatz an dem Abend. Das dritte Mal, dass ich mich mit Atemschutz ausgerüstet habe und das dritte Mal, dass ich nicht gedacht habe, dass ich ihn überhaupt brauche. Ne? Rüst mich halt einmal aus. Ne? Und dann fahren wir ihn da an und dann funkt die Leitstelle. Ja, wir haben Sirene ausgelöst und ich habe selber lange in der Leitstelle gearbeitet. Weiß also, dass da viel braucht, dass sie in so einer großen Stadt von sich aus die Sirene auslösen. Und dann sind wir die 300 Meter angefahren und dann sagt der erste Kollege, aha, da gehen die Flammen über den Dach auf. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich Arbeit. Ja, nachher beschleunigt der Puls und dann wird die Maske schnell aufgesetzt. Und dann hat es gleich geheißen, Löschangriff im Innenhof durchführen. Und ja, da haben wir den Schnellangriffsverteiler von der linken Fahrzeugseite hineingelegt. Zwei C-Leitungen zusätzlich und ein Hohlstrahlrohr. Und wir haben dann da drinnen die Brandbekämpfung aufgenommen. Es war Feuer über alle Stockwerke, über diesen Müllraum vor allem, der hat sehr intensiv gebrannt. Es war offensichtlich, dass sich das Feuer über die Wärmedämmung nach oben so schnell ausgebreitet hat, was uns erschreckt hat eigentlich für das, dass wir so schnell vor Ort waren. Es waren bei 7 Wohnungen schon alle Fenster weg. Also die sind alle geplatzt gewesen. Das Feuer war in den Wohnungen schon drinnen. Und wir haben auch zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, sind in den Wohnungen noch Menschen. Und deshalb war uns klar, das müssen wir jetzt schauen, dass wir die gröbsten Flammen so weit niederschlagen, dass eine Menschenrettung überhaupt möglich wird, sollte es von dieser Seite notwendig sein. Im Nachgang hat sich dann Gott sei Dank herausgestellt, dass im Innenhof die betroffenen Wohnungen von den Anrainern geräumt worden sind und es, wie sich sagen sollte, was da nur auf der Notseite, auf der ersten Seite notwendig, Menschen mittels Tragbauerleitern zu retten. Für uns war klar, zuerst das Wasser haben wir versucht, zuerst in Richtung Dachstuhl abzugeben, weil wir verhindern wollten, dass das Feuer unter das Dach hineinkriegt. Das wäre dann nur mal deutlich viel mehr Arbeit, das zu bekämpfen. Dann haben wir einen Fokus darauf gelegt, dass wir die Wohnungen, sofern erkennbar, die Brandausbreitung unterbinden, indem man da eben auch einen Löschangriff durchführt, einfach Vollstrahl an die Decke und quasi wie ein Sprinkler das Wasser arbeiten lassen. Und dann haben wir nur geschaut, dass wir die Balkone so zügig wie möglich ablöschen. Es hat sich gezeigt, dass dieser Müllraum war gut gefüllt. Also wir haben laufend Explosionen gehabt. Das waren die Akkus der E-Bikes, der E-Scooter, wo scheinbar auch ein Elektromotorrad soll drinnen gestanden sein. Dann ein Haufen Zeitungen, die ganzen Parkbänke dieser Wohnanlage, die haben da drinnen quasi überwintert. Dann hat es eine Holzfassade gegeben da innen drinnen, die abgebrannt war. Und ja, also da war die Brandlast enorm. Mein Kollege im Trupp, der hat die Wärmebildkamera mitgehabt, hat mich dann quasi im Rauch mit der Kamera geleitet, wo jetzt aus seiner Sicht die größten Hotspots sind. Und das haben wir dann versucht, so gut wie möglich abzulöschen.
Also das war dann eher ein Außenangriff als ein Innenangriff übers Stiegenhaus?
Genau, also primär war es ein reiner quasi Außenangriff. Durch die Nähe zu den Terrassenwohnungen, Erdgeschosswohnungen, bin ich da laufend im Rauch gestanden. Nicht? Und dieser Müllraum war quasi das Erdgeschoss und drüber waren dann Wohnungen. Und das war alles mit Wärmedämmung versehen. Und die ist einfach großflächig komplett abgebrannt und hat eben ziemlich sicher die schnelle Brandausbreitung da so begünstigt.
Lukas, was hast du in der Zwischenzeit als Einsatzleiter gemacht? Was ist da im Hintergrund passiert in dieser Zeit?
Ja, in erster Linie ist einmal auf alle Fälle der Außenangriff im Innenhof angeschaffen worden und auch zeitgleich nachalarmiert worden. Sprich, ein zweites Hubrettungsgerät von der Freiwilligen Feuerwehr Jembach ist eigentlich zeitgleich mit Eintreffen nachalarmiert worden. Und was man auch nicht vergessen darf, mit unserer Sirene ist die Betriebsfeuerwehr Tyrolit gekoppelt. Sprich, wenn die Sirene in Schwarz auslöst, kommt automatisch die Betriebsfeuerwehr Tyrolit mit Sammelruf dazu.
Was produziert Tyrolit? Wofür ist Tyrolit bekannt bei euch?
Tyrolit ist ein Schleifmittelwerk, das was in Schwarz eigentlich die Hauptzentrale hat.
Ah ja, okay.
Und was man eben auch nicht ganz außer Acht lassen darf, also wir haben das Gebäude dann erkundet und vor allem umrundet. Und da ist dann festgestellt worden, dass die wirklich dramatische Seite eigentlich nicht der völlig brennende Innenhof ist, sondern die Nordseite, wo die Menschen wirklich auf die Fensterbänke oben gesitzt sind und um Hilfe gerufen haben. Und auf das Bild auf, wie haben wir nachher nur zwei weitere freiwillige Feuerwehren mit Atemschutztrupps nachalarmiert.
Wann habt ihr dann mit der Evakuierung begonnen? Auch wann ist die Kontrolle der Wohnungen passiert? Zeitgleich mit der Brandbekämpfung? Das fragt der Matthias von der Ortsfeuerwehr St. Gallenkirch aus Vorarlberg.
Ja, im Innenhof, also die ersten zwei DLF sind eigentlich ziemlich zeitgleich eingetroffen. Also durch das, dass wir einen Alarm ja schon gehabt haben und eigentlich im Gerätehaus stationiert waren, sind wir nach 4 Minuten am Brandort eingetroffen. Und der erste Trupp hat eben die Brandbekämpfung durchgeführt. Und der zweite Atemschutztrupp, der hat im Innenhof die Menschenevakuierung durchgeführt. Was man nicht außer Acht lassen darf, es sind 4 Polizeistreifen ziemlich zeitgleich mit uns eingetroffen, der auch die ganze Betreuung von den Anwohnern übernommen hat. Also das war eine Riesenerleichterung für die Einsatzkräfte.
Aha.
Wenn wir nachher auf der Nordseite gewesen sind und die Leute da um Hilfe gerufen haben, haben wir nachher zu 4 angefangen, Steckleiterteile zusammenstecken und die Evakuierung vorbereiten, haben wir da angefangen. Und Gott sei Dank ist dann recht schnell der Triebatemschutztrupp eingetroffen, der uns dann die weiteren Rettungen durchführen hat können.
Michael, da kommst dann du ins Spiel als Atemschutztruppführer bei der Menschenrettung auf der Nordseite. Was hast du da erlebt?
Ja, für uns war es so, wir waren mit unserem Fahrzeug nicht in der ersten Linie dabei, sondern sind quasi auf den Sirenenalarm dann ausgerückt. Und da war im Feuerwehrhaus schon klar, jetzt geht es um was. Und am Funk beim Ausrücken eine recht vertraute Stimme gehört, nämlich die vom Lukas. Und das Einzige, was da zu hören war, war, wir brauchen dringend Atemschutzträger. Die ganze Bude brennt. So, das war Unser Startschuss für den Einsatz.
Ja, man kennt sie aus, klare Ansage.
Jetzt geht's um was, für das haben wir geübt. Und wir sind dann auf diese Nordseite zugefahren, haben uns auf der Straße unten ausgerüstet mit Atemschutz und sind, es ist schon einmal erwähnt worden, aufgrund der etwas schwierigen Bauweise einmal direkt ins falsche Stiegenhaus gerannt. Der Auftrag war allerdings klar Menschenrettung. Dann waren wir nach kurzer Zeit auch richtig vor Ort und muss jetzt sagen, ich habe jetzt in meine mittlerweile auch ein paar Jahre Feuerwehr, so eine Situation noch nie erlebt. Also es sind wirklich im ersten Geschoss und im zweiten Geschoss Menschen an den Fenstern, dicker schwarzer Rauch aus den Fenstern ausgetreten und gemeinsam eben mit der Einsatzleitung und Gruppenkommandant vom Tanklöschfahrzeug, die was schon Steckleiterteile vorbereitet haben, sind dann zwei Personen aus dem zweiten Obergeschoss mit dieser Steckleiter gerettet worden und eine Person, da haben wir müssen ein bisschen, ich muss fast so sagen, ein bisschen waghalsig, also die Leiter am waagrecht von so einer Brüstung im Außenbereich auf das Fensterbrett gelegt und sind dann mit zwei Atemschutzträgern quasi in Bauchlage darüber geruppt und haben eine Person dann im Rückwärtsgang über die Leiter wieder in Sicherheit gebracht. Und das Ganze ist so schnell und automatisiert abgelaufen. Es war für alle klar, wir haben jetzt eigentlich nicht mehr lang Zeit, vor allem was die Personen betrifft. Es war die Zeit zu handeln und nicht mehr lang über Alternativen oder Möglichkeiten nachzudenken.
In der Zwischenzeit ist ja auch die Verstärkung dann schon eingetroffen. Also die Mannschaftsstärke von 16 am Anfang, die war jetzt nicht mehr das Thema. Auch fahrzeugtechnisch war der gut ausgestattet. Feuerwehr Jenbach auch mit einem zweiten Hubrettungsgerät bei euch vor Ort. Aber trotzdem, um die Steckleitern seid ihr nicht herumgekommen. Das ist eben, weil das so ein Labyrinth war, wie ihr vorher beschrieben habt?
Aufgrund der Örtlichkeit eben, die Straße zum Objekt ist einspurig. Das heißt, die Drehleiter ist auf der Straße außen in Position gewesen, war da auf jeden Fall richtig positioniert. Und es gibt schon seitlich auf der Nordseite, wo unser Trupp, wo eine Zufahrtsmöglichkeit, allerdings nicht als Aufstellfläche für eine Drehleiter geeignet. Der Platz ist da einfach zu klein. Insofern waren eigentlich die einzige Möglichkeit, diesen Menschen zu helfen, tragbare Leitern. Das war feuerwehrtaktisch die einzige und schnellste Möglichkeit.
Und genau für solche Situationen sind Feuerwehrleute natürlich ausgebildet, aber wie du sagst, es ist nicht immer so, wie es im Lehrbuch steht. Die Gegebenheiten sind immer anders, es ist erst der Erste in der Nacht, es brennt lichterloh, mit der Drehleiter kommst nicht zum Fenster, du brauchst die Steckleiter, kletterst das Atemschutzgeräteträger in voller Montur rauf. Wie ist da die Interaktion mit den Bewohnerinnen und Bewohnern? Also ist da für alle vollkommen klar, die müssen da jetzt sofort raus oder braucht es da Überzeugungskraft? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man da vielleicht noch nicht dabei war? Was war da eure Herausforderung? Die Frage kommt von euch aus der Gegend, von der Freiwilligen Feuerwehr Kemmerten vom Adrian. Wie war das für dich?
Ich muss sagen, ich habe ganz kurz darüber nachgedacht, was jetzt der beste Weg ist, aber eben nur kurz. Und habe dann am Anfang war ich alleine mit einem Steckleiterteil und während ich über dieses Steckleiterteil rüber gekrochen bin, war ich einfach froh, dass die Person mit mir redet. Also der Person war auch klar, sie ist in höchster Gefahr. Allerdings war sie einfach aufgrund der Uhrzeit wahrscheinlich auch ein bisschen, bei uns sagt man neben die Schuhe, mit der Situation natürlich komplett überfordert. Und als Erstes hat sie mir eine Taschenlampe und einen Schlüssel übergeben. Das habe ich dann auf die Seite gelegt und habe die Dame mal zu mir hergezogen. Das war also ein Oberlichter, also die Person ist gestanden und war ungefähr auf Brusthöhe, war die Kante, also die Fensterbank. Dann war der zweite Mann da eben links von mir mit der zweiten Steckleiter dabei war, hat jeder die Frau an einem Arm da herausgezogen. Sie hat ein bisschen mitgeholfen, aber grundsätzlich haben wir sie an den Armen herausgezogen.
Also ihr seid auf die Steckleiter um, ihr habt sie auf die Brüstung geguckt, habt sie nach oben gezogen und dann über die Leiter um, oder?
Ja, das Problem war bei dem Fenster, das war eher so ein Oberlichter, das war kein vollwertiges, sage ich mal, großes Fenster. Das heißt, es war uns nicht möglich, auf der Brüstung zu sitzen. In Summe war man mit dem Atemschutzgerät schon quasi zu hoch, überhaupt da gescheit passieren zu können, das Fenster. Das heißt, wir haben sie mehr oder weniger, wir beide vom Atemschutztrupp, in Bauchlage an den Armen herausgezogen zu uns.
Also ihr seid auf der Leiter gelegen und habt es nach innen gegriffen und habt sie zu euch auf die Leiter gezogen.
Genau so war das, ja. Das Thema war das, wir haben das Steckleiterteil nur auflegen können, haben keine Möglichkeit gehabt, auf die Schnelle die Leiter zu sichern gegen Verrutschen oder Absturz. Und das war so ein Podest in ungefähr 4 Meter Höhe. Und wir haben auch keine Ausrüstung mitgehabt, um uns selber da adäquat zu sichern gegen Absturz. Und auch für die Person haben wir nicht die Möglichkeit gehabt, die in irgendeiner Weise eben zu sichern. Insofern waren wir trotz aller Geschwindigkeit sehr darauf bedacht, es langsam und in sicherer Manier über die Bühne zu bringen, weil schon, vor allem bei mir am Anfang, stark mitgeschwungen ist, dass ich schon hoffe, dass das jetzt alles gut geht und wir das im Griff haben und uns der ja nicht auskommt.
Ja, in der Einsatzpraxis, da kommt das vor, dass das Lehrbuch dann plötzlich nur mehr Theorie ist. Aber wie bist du da mit dieser Diskrepanz umgegangen? Du weißt genau, ich weiche da jetzt vom Protokoll ab, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Ist das was, was dir in diesem Moment dann auch wirklich bewusst war? Gibt es da überhaupt Zeit, um sowas nachzudenken? Also wenn da mitten in der Nacht die Fenster bersten und die Flammen in die Wohnungen schlagen, habe ich da überhaupt diese Zeit, das in dieser Form zu reflektieren?
Es schwingt am Anfang sicher die Sorge mit, weil man übt es anders, also wenn man das bei Übung macht, dann ist die Leiter gesichert, dann ist man selber gesichert. Die Zeit dafür war nicht und es war schnell klar, es ist jetzt die einzige Möglichkeit, um zu der Person zu gelangen. Und als Truppführer war mir dann klar, dann muss ich da rüber. Das war eigentlich eine einzig schnelle Überlegung. Der zweite Mann von meinem Trupp hat gesagt, okay, er hebt die Leiter, er bleibt da, er stabilisiert das. Und der dritte Mann war quasi beschäftigt, das zweite Steckleiterteil zu organisieren. Also alles Entscheidungen, die relativ schnell zu treffen waren.
Und dann waren da ja mehrere Personen an den Fenstern.
Wir haben nach der Rettung dieser einen Person im ersten OG die Person übergeben, quasi auf dieser Brüstung im Freien, sind dann wieder in diese Wohnung eingedrungen zur weiteren Durchsuchung, weil eben aufgrund der starken Verrauchung und nicht klar war, ob noch wer in der Wohnung sich befindet. Und parallel, also während wir die Person waagrecht da gebogen haben, hat ein weiterer Trupp ebenfalls über Steckleitern, also über zwei Steckleiterteile aus dem zweiten Obergeschoss, zwei Personen gebogen. Das war jetzt, ich möchte nicht sagen einfach, also das darf man jetzt nicht falsch verstehen, aber die Leiter war so zumindest für die Bergung aus dem zweiten OG gesichert mit einem Anstellwiderstand. Da hat die Leiter nicht auskommen können, die ist doch recht stabil gestanden. Und ein Mann von der Feuerwehr hat dann die zwei Personen hintereinander aus dem Fenster geholt und ist mit ihnen über die Leiter nach unten gestiegen.
Die zwei Personen, die da über die Steckleiterteile parallel gerettet worden sind, da war eine Schwierigkeit, dass eine Person Schulter operiert worden ist vom zweiten Stock. Und da haben wir halt nachsagen müssen, jetzt muss die Person auf die Zähne beißen, das konnte jetzt kurz wedern, aber sie muss echt raus aus der Wohnung.
Und dann die Priorisierung, wie entscheidet man, wen man da als erstes rettet?
Von der Dringlichkeit der Menschenrettung, für uns war ja nur klar, wir haben jetzt da in Summe drei Personen an Fenstern und ob weitere Personen in den Wohnungen sich nur befinden, das war ja zu dem Zeitpunkt sowieso noch unklar. Aufgrund der Vorbereitung der Steckleiterteile und der vorhandenen Mannschaft dann hat man eigentlich nicht priorisieren müssen. Die Bergung oder Rettung der Personen war eigentlich mehr oder weniger parallel. Und die Dringlichkeit war bei beiden Wohnungen gleich stark. Also der Rauchaustritt aus dem Fenster war wirklich schon massiv.
Die Brandbekämpfung im Innenhof und auch die Menschenrettung im Innenhof, das war zeitgleich selbstverständlich, oder auch die Kontrolle von den Wohnungen. Es ist dann auch auf der Nordseite, während die Personenrettungen über die Steckleiterteile waren, schon eine Druckbelüftung von den Stiegenhäusern vorbereitet worden und die sind dann auch überdruckbelüftet worden. Sprich, wir haben dann parallel bestimmt 8 Atemschutztrupps im Einsatz gehabt. Ja, wie sie eintroffen sind, sind die in Einsatz gegangen. Die Brandbekämpfung war mit 2 Trupps leicht unter Kontrolle zu bringen. Es ist mehrere um die Personenrettungen und um die Kontrollen der Wohnungen gegangen.
Also wir haben im Innenhof, dem wir im Erdgeschoss gröbst abgelöscht war, haben wir die Leitung an den ersten Stock aufgezogen, auf diesen Mansardengang, wie man da sagen soll. Und von da sind wir dann in so eine Wohnung hinein, weil wir da eben keine Möglichkeit gehabt haben, von außen die Flammen zu löschen. Da ist hinter einem gebrochenen Fenster die Couch gestanden und die hat immer noch lichterloh gebrannt. Und im Zuge dessen hat man dann auch gleich die Wohnung kontrolliert. Man hat ja mitgekriegt, dass eben die ganzen Anrainer sich untereinander geholfen haben. Und es war da jetzt in dem Fall zum Beispiel klar, dass da niemand mehr drinnen sein wird. Aber trotzdem diese Ungewissheit zu wissen, ist man schnell genug, schafft man das jetzt, dass man die Leute rausbringt, das war schon im Hinterkopf ein bisschen belastend, ja.
Und eine Frage ist natürlich immer, wie viele Menschen sind da in diesem Gebäude überhaupt drin? Das kann man nicht ganz genau sagen, aber in einer Nacht wie zu Silvester, das ist eine dieser Nächte im Jahr, wo einfach viele auswärts sind, wo viele irgendwo anders feiern, nicht zu Hause sind. Wie viele Menschen habt ihr da letztendlich dann evakuiert und gerettet?
Ja, also es sind 17 Personen evakuiert worden, sprich in eine Ersatzunterkunft kommen in der Nacht, 9 Personen sind gesichtet worden vom Notarzt und von den Rettungskräften. Und von den 9 Personen sind dann 3 Personen oder 3 Bewohner ins Bezirkskrankenhaus überstellt worden und auch 2 Polizisten in weiterer Folge. Sprich, bei dem Einsatz haben wir 5 verletzte Personen gehabt.
Die Stadt Schwaz hat ungefähr 15.000 Einwohner, ungefähr so groß wie der Ort, aus dem ich komme. Da kennt man sich. Also wenn da so viele Menschen betroffen sind, da gibt es ja auch Berührungspunkte zu euch, zur Mannschaft in der Feuerwehr. Wie ist die Gemeinschaft damit umgegangen? Hat es da irgendwelche Unterstützungsaktionen gegeben? Auch wo sind die untergebracht worden?
Also für die ersten 2-3 Nächte sind eigentlich die sämtlichen betroffenen Personen bei Bekannte untergekommen. Und in weiterer Folge hat dann die Gemeindeführung, sprich unsere Frau Bürgermeisterin, um Ersatzwohnungen geschaut. Mittlerweile sind sie beim Sanieren, sprich das ganze Brandobjekt wird saniert oder ist in der Sanierungsphase. Und es hat dann am nächsten Tag, sprich also am 1. Jänner, schon einen Spendenaufruf gegeben. Es sind da wirklich beträchtliche Summen gespendet worden, die eins zu eins die betroffenen Familien zugutekommen sind.
Ich habe da recht eine aktuelle Information aus der Gemeindezeitung. Also dieses Spendenkonto ist nach einem Monat auf ungefähr 100.000 Euro.
Schöne Summe, sehr schön.
Was da vielleicht auch noch ganz gut dazu passt, ist, dass 7 Wohnungen durch Feuer beschädigt worden sind und weitere 4 Wohnungen durch Rauch. Also die meisten gern von 9 Wohnungen aus, aber es ist dann die nächsten Tage aufgekommen, dass wirklich 11 Wohnungen durch den Brand betroffen und mehr oder weniger zerstört worden sind.
Und trotzdem, Brand aus habt ihr relativ schnell gegeben, nach 40 Minuten, oder?
Ja, das ist richtig. Also die Brandausbreitung ist recht schnell eingedämmt worden und es war dann recht schnell Brand ausgegeben. Die Nachlöscharbeiten, sprich die ganze Verrauchung oder die ganzen Gebäudeteile zu entrauchen, hat natürlich länger gedauert. Fertig war der Einsatz dann um 5.30 Uhr. Da sind die letzten Kräfte eingerückt.
Da ist die Silvesterparty in der Feuerwehr dann auch schon vorbei. Da gibt es dann nur mehr Schlauchwaschen.
Das ist richtig, ja. Bis alles wieder verräumt ist und einsortiert ist und die Gerätschaften aufgerüstet sind, geht natürlich der halbe 1. Jännertag auch noch um.
Und 3 Einsätze pro Nacht, ist das was ihr unterm Jahr auch gewohnt seid? Wie läuft Silvester bei euch überhaupt ab in der Feuerwehr? Gibt es da sowas wie eine gemeinsame Silvesterfeier?
3 Einsätze am Tag sind wir eigentlich auch unterm Jahr gewohnt. Je nachdem natürlich, ein Team ist stressiger, ein Team ist weniger stressig. So richtige Silvesterfeiern oder Bereitschaften gibt es eigentlich bei uns in Schwarz nicht. Also wir können Gott sei Dank auf so viele fitte Einsatzmannschaft zurückgreifen, dass wir das jetzt nicht als explizite Einsatzbereitschaft aufstellen müssen.
Es gibt schon den Aufruf, dass man sich quasi zusammenreißt in der Silvesternacht, falls was sein sollte. Und wir haben ja Gott sei Dank so viele begeisterte Feuerwehrleute und Feuerwehrmänner und Frauen, die das ganz gern machen und wissen, okay, im Hintergrund, wenn was ist, dann bin ich einsatzbereit und fahre und deshalb trinke ich nicht so viel. Also ist bei sehr vielen so.
Ja, das ist natürlich das Thema, dass eine ehrenamtliche Einsatzorganisation, die nicht ständig fix besetzt ist, natürlich hat. Ja. Die ständige Einsatzbereitschaft und das private Leben, das existiert parallel. Lukas, für dich war ja dieser Einsatz auch ein persönlich ganz besonderer. Du bist relativ junger Kommandant, Stellvertreter, Oberbrandinspektor bei euch in Schwaz. Das war für dich auch der größte Einsatz, den du jemals geleitet hast. Wie schaust du da zurück auf diese Erfahrung?
Das ist richtig, ja. Also das Amt darf ich jetzt seit mittlerweile einem Dreivierteljahr bekleiden. Und das ist kein Geheimnis. Es ist mein größter Einsatz gewesen mittlerweile. Und das macht mich in Bezug auf die Mannschaft schon sehr stolz, wie schnell, koordiniert und zielführend der ganze Einsatz abgearbeitet worden ist. Auch mit den ganzen anderen Organisationen, mit der Rettung, mit der Polizei, mit den nachrückenden Einsatzkräften von der Feuerwehr. Also der Ausbildungsstand ist wirklich auf einem sehr hohen Niveau und ich freue mich auf alles Weitere, was kommt.
Ja, und der Einsatz danach, der ist gewiss, der kommt immer. Was hat denn die Besprechung danach ergeben? Einsatznachbesprechung. Also wir haben vieles besprochen, das gut gelaufen ist. Vielleicht habt ihr auch Learnings, gerne auch aus dem Atemschutz, Dinge, die ihr mitnehmt, wo ihr sagt, wenn in diesem Objekt wieder mal was passiert, das machen wir vielleicht anders. Aber ganz generell, was nehmt ihr mit? Woran seid ihr als Einsatzorganisation vielleicht auch gemeinsam gewachsen?
Also ehrlicherweise haben wir jetzt da gar nicht ganz viel Negatives auserfischen können aus dem Einsatz. Es gibt bei uns schon Einsatznachbesprechungen und es wird da immer ganz genau geschaut, was positiv, was negativ war. wir waren in der Anfangsphase 16 Einsatzkräfte mit 2 DLF und einem Kommandofahrzeug, einfach aufgrund der Einsatzmeldung Müllkübelbrand im Freien.
Es ist ja auch nicht als Wohnungs- und Wohnhausvollbrand gemeldet worden, sondern das war Müllkübelbrand. Und durch die Bauweise der Wohnanlage, quasi das Erdgeschoss, das Wärmegedämmte, das hat sich einfach einen heillosen Hitzestau abgegeben. Und der Hitzestau hat sich dann nach oben entladen. Sauerstoffmangel hat sich dann gegeben. Und deshalb war von unten außer im Prinzip nichts anderes als wie eine Durchzündung. Ne? Die Rauchgase sind unten nicht ausgekommen und die haben nachher nach oben durchzünden. Meine, das, was in Kranz Montana passiert ist, ist dann der Extremfall, weil da hat es genau solche Plastik- und Pyrolysegase gegeben, die dann schlussendlich durchzünden haben und dafür gesorgt haben, dass das innerhalb kürzester Zeit ganz fürchterlich dahin geht. Ne? Und wir haben jetzt Glück gehabt, dass da halt die Leute lang genug zugeschaut haben und sich vielleicht mal selber gerettet haben, bevor es richtig abgegangen ist. Ne?
Ja, das ist das Einzige, was uns in die Karten gespielt hat, ja. Nicht. Also ich sehe wirklich nichts Negatives.
Ja, was ich für mich anders machen darf, wir haben ja auf beide Tanklöschfahrzeuge eine digitale Schaummittelzumischung, wo man Netzmittel machen kann. Und wenn man einen Löschangriff über den Schnellangriffsverteiler anordnet, sollte immer der rechte Ausgang verwendet werden, weil über den rechten Ausgang hängt die Schaumzumischanlage dran und dann kann die von Anfang an mit Netzmittel arbeiten. Dann hätte ich von Anfang an einen viel größeren Löscherfolg und einen besseren Löschmitteleinsatz. Das war so ein Gedankenspiel, wo ich sage, über das sollten wir mal offen reden, dass das nach außen auch transportiert wird, weil das ist eine tolle Einrichtung, eine tolle Sache, die höchst effizient ist und bleibt oftmals ungenutzt, weil man einfach nicht dran denkt. Das ist jetzt nicht negativ besetzt, gar nicht, aber auf der rechten Seite hat man den Schaumabgang und dementsprechend wäre dem rechten Abgang der Vorzug zu geben vor ihren linken Einsatz, egal wie ich mit dem Fahrzeug stehe. Dann lege ich vielleicht einen Schlauch ums Fahrzeug um, so wie es gewesen war, weil der rechte Abgang war auf der gebäudeabgewandten Seite sozusagen. Ne? Hätte man quasi einen Bogen legen müssen. Der war nicht so praktisch, als wie jetzt der linke. Aber er wäre effizienter gewesen. Gerade mit dem ganzen Müll, der da unten drinnen gelegen ist, war jetzt mit vielleicht ein bisschen einen kleinen oder feinen Unterschied macht. Wir haben es zwar gemacht, aber es gibt vielleicht Situationen, wo du sagst, da reicht jetzt wirklich was aus mit dem Vorgehen. Das war zum Beispiel so eine Kleinigkeit, wo ich sage, das konnte man sich überlegen. Ne?
Ja, das heißt eben, bei den Einsatznachbesprechungen wird natürlich schon der ganze Einsatz reflektiert und es kommen auch Kleinigkeiten auf, so wie mit der Netzmittelzugabe von Anfang an. Das Erste war primär einmal die Flamme niederschlagen. Aber natürlich sollte man solche Sachen denken und kann man solche Sachen von Anfang an einbauen und auch in die weitere Ausbildung einfließen lassen.
Ja, was bei uns für die Einsatznachbesprechung ganz klar ersichtlich ist, also es waren Kleinigkeiten, von denen man gesprochen hat, aber es sind oft, und speziell im Feuerwehreinsatz, sind es die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Und für uns war ganz klar, und das ist, glaube ich, einer der Hauptaspekte, man muss wirklich in die Ausbildung, in die Grundlagen, in die Basics, da muss man wirklich viel Arbeit reinstecken, weil es ist am Ende des Tages das Handling mit der Steckleiter, es ist am Ende des Tages die korrekte Ausrüstung, und zwar vollzählige Ausrüstung vom Atemschutztrupp, wenn Geräte vergessen werden, führt es zu Zeitverzögerungen und so weiter. Für mich ganz klar ersichtlich eben die grundlegenden Dinge, die müssen sitzen. Zum Glück sind sie in dem Fall gesetzt. Aber man merkt eben, es ist nicht immer die höchste technische Ausrüstung, die einen da weiterbringt, sondern eben die Basics. Und was für mich ganz imposant war, hat jetzt weniger mit der Nachbesprechung zu tun, sondern generell die Geschwindigkeit der Nachbarfeuerwehren, das war für mich beeindruckend, weil nachdem wir die erste Wohnung fertig dann durchsucht haben, sind wir wieder ins Freie gekommen. Und wenn man da dann sieht, was in wenigen Minuten für ein Großaufgebot vor Ort sein kann, also eine Schlagkraft, das ist fast schon unglaublich manchmal.
Ja, Michael, dem schließe ich mich an. Das ist immer wieder faszinierend. Da kommst du hin, weißt, das ist so eine große Sache. Bist das erste oder zweite Fahrzeug, gehst rein, du tauchst in deinen Atemschutzeinsatz ein, kommst ja eine halbe Stunde eigentlich nicht raus oder 20 Minuten. Und wenn du dann da wieder zurück rauskommst und zur Sammelstelle gehst und die umschaust, also das ist so beeindruckend, was da an Menschen und Geräten steht in der Zeit, wo du 20 Minuten einfach quasi im wahrsten Sinne des Wortes in den Rauch abgetaucht bist Und da steht so eine Schlagkraft und Einsatzbereitschaft und das auch zu Silvester. Also wirklich nicht in Tirol, in ganz Österreich, rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag. Und das ist schon ganz, ganz beeindruckend und vor allem eine richtig coole Sache, da ein Teil davon sein zu dürfen.
Sehr schön, ja.
Die Zusammenarbeit, also wenn man weiß, man ist gerade da, wo die Post abgeht, aber es ist auch darauf verlassen, dass in ein paar Minuten die Kavallerie eintrifft. Also das war wirklich wieder mal sehr imposant zu sehen, in welcher Geschwindigkeit die Verstärkung und Unterstützung kommt.
In diesem Zug möchte ich mich auch gleich bei allen anderen Einsatzorganisationen bedanken für die wie gewohnt perfekte Zusammenarbeit, ob das die Rettung ist, die Polizei ist oder die ganzen nachrückenden Feuerwehren. Also man kann auf einen extrem hohen Ausbildungsstand zurückgreifen und wie die Herren vor mir schon gesagt haben, auf eine extrem kurze Anmarschzeit, bis die Kavallerie vor Ort ist. Für das, dass wir in der Anfangsphase wirklich nur 16 Einsatzkräfte vor Ort waren, muss ich sagen, ist der Einsatz zum Glück sehr gut abgelaufen.
Sehr schön. Oberbrandinspektor Lukas Baumann, Hauptlöschmeister Bernhard Brandl und Oberlöschmeister Michael Gründhammer. Vielen Dank, dass ihr uns mitgenommen habt zu euch nach Schwaz in Tirol in die Silvesternacht 2026. Danke euch.
Dankeschön für die Einladung.
Danke.
Danke auch für die Möglichkeit.
Sehr, sehr gerne. Und vielen Dank an dieser Stelle natürlich auch an alle fürs Zuhören. Dankeschön auch für die vielen Fragen, die wie immer über Social Media gekommen sind. Bei dieser Folge besonders viele Fragen aus dem Westen von Österreich, aus Tirol und Vorarlberg. Also wenn ihr Blaulichthelden jetzt vielleicht durch diese Folge neu entdeckt habt, abonniert gerne unseren Newsletter unter blaulichthelden.at/newsletter oder steigt auch ein in unseren WhatsApp-Kanal. Abonniert uns gerne auf Social Media, dann bleibt ihr immer up to date, wenn es neue Folgen gibt. Damit bis zum nächsten Mal beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut wär's.